gut gebraucht wurde. Halleluja. Halleluja. Ich habe vor ein paar Zeiten irgendwo gelesen, ein Wort, das mich sehr beeindruckt hat. Ich hoffe, das beeindruckt euch auch. Über dieses Lied, das wir gesungen haben, Vater, macht uns eins. Weil Jesus das auch gebetet hat, das ist ein Gebet Jesu, ne? Dass seine Kirche einig ist. Und was mir nicht eingefallen war, ist, die Kirche Jesu, die ist eins. Die ist eins. Man muss nur das richtig verstehen. Wo liegt die Kirche Jesu? Wo ist die? Die ist nicht in einem Gebäude hier oder da oder in diesem Stadtteil oder in anderen Stadtteilen, wo man an Jesus glaubt. Und wo man die Leute trifft, die Menschen trifft, die an Jesus glauben, und dann merkt man, dass da eine Einheit ist, ne? Dass das einen Einklang hat. Wenn man Leute trifft, die den Herrn Jesus lieben, dann spürt man so diese Wellen, ne? Geistliche Wellen, ne? Die klingen, ne? Und wenn wir singen, mach uns eins, das ist ein wichtiges Gebet. Wir wollen mehr und mehr eins sein, mehr, dass wir schon sind. Wir sind schon eins. Die Leute, die Menschen, die an Jesus glauben, Jesus lieben, die sind vereint. In welcher Gemeinde die auch sind, welchem Plakat, ne, vor der Kirche steht, egal, welchen Namen man trägt, menschlich gesehen, wir sind eins. Halleluja. Lass uns Tag für Tag mehr und mehr vereint sein. Ich hatte gestern Abend eine ganz tolle Erfahrung im Heiligen Geist. Ich habe ein bisschen mit dem Heiligen Geist gestritten. Ja, ne? Ich habe ihm gesagt, warum hast du mich hierher gebracht? Auf 12.000 Kilometer? Weil ich etwas Besonderes zu sagen habe, zu tun habe. Ne? Ich bin nicht hierher auf Spaziergang. Ich habe gesagt, Herr, wir haben eine besondere Botschaft. Wir haben eine Botschaft. In Brasilien haben ein paar Leute gesagt, ach, was wollt ihr in Deutschland? Das sind auch alle Christen. Der Herr hat auf mein Herz gelegt. Es gibt eine wichtige Botschaft. Diese Botschaft muss gesagt werden. Halleluja. Diese Botschaft muss ausgesprochen werden. Auch in Deutschland kennen viele Jesus nicht. Viele, viele nennen sich Christen. Das interessiert Gott nicht. Ich möchte heute den Text gebrauchen von Apostelgeschichte Kapitel 9. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich bitte immer dem Herrn her, über welchen Text oder welches Thema soll ich reden. Halleluja. Ich spüre die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich spüre das. Halleluja. Öffne dein Herz und du wirst es auch spüren, weil Gott ist hier. Wir beten, Gott, komm hierher. Er ist schon hierher, aber will noch mehr. Wir wollen noch mehr. Gott ist allgegenwärtig. Aber wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr. Und der Apostel Paulus hatte eine ganz interessante Erfahrung, die wir nicht wiederholen können. Wir können diese Erfahrung nicht wiederholen. Ich erzähle euch nachher, warum. Lasst uns lesen Apostelgeschichte Kapitel 9. Die ersten Verse von 1 bis 16, lasst uns sehen. Ja, 16. Von 1 bis 16. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an den Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, der du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Paulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen aufrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Halleluja.
Halleluja. Das war sicherlich eine ganz interessante Erfahrung, die der Apostel Paulus gehabt hat. Wer von uns hat schon so eine ähnliche Erfahrung? Hebt die Hand. Entschuldigung, ne? Ich wollte niemanden so auf den Pranger oder niemanden so auf der Bühne stellen. Ich habe auch die Hand erhoben. Ne? Als ich mich bekehrt habe, war ich vielleicht nicht so körperlich auf dem Ross, aber Erfahrungen mit dem Herrn, Bekehrungserfahrung. Paulus, er hatte was Interessantes, er war ein Pharisäer. Ich weiß nicht, welches Bild ihr von Pharisäern habt. Lass mich reden, welches Bild ich habe. Pharisäern waren Menschen, Männer, die Vorbilder waren in der Gesellschaft, in jener Gesellschaft. Wenn eine Familie auf die Straße lief und die haben einen Pharisäer gesehen, hat der Papa gesagt zum Kind: Guck da, ein Pharisäer, oh, ein Vorbild. Wir haben manchmal ein falsches Bild von den Pharisäern. Man denkt, ja, diese Heuchler, ne? Die haben Jesus bekämpft und so. Warum haben die Jesus bekämpft? Weil die Schrift ernst genommen haben und haben gesagt, oh, was Jesus sagt, passt nicht so, ne? Von unserem Bild, was die Schriften sagen oder nicht. Aber die waren ernst, die haben das getan, und auch hier Paulus wollte die Christen umbringen, weil die Christen Götzenanbeter sind auf die Augen von den Juden. Ne? Natürlich, muss ich auch ergänzen, ne? Ohne das wäre der Satz nicht so verstehen. Die Christen sind auf den Augen von den Juden Götzenanbeter, weil sie einen Menschen anbeten. Und da steht es geschrieben, Altes Testament, nur Gott. Nur Gott sollst du anbeten. Nur er, der Schöpfer. Ne? Darum haben die den Christen verfolgt. Und Paulus war sehr eifrig in dieser Sache. Ich muss etwas für Gott tun. Eifrig. Und ich lese in keinem Platz in der Bibel, ich erinnere mich nicht jetzt so vom Nachdenken, wo in der Bibel geschrieben steht, dass Gott jemand gesagt hat: Du bist zu eifrig, bremst dich ab. Ne? Lass locker, lob nicht so laut, ne? Bete nicht so laut. Ne? Du bist schon ein zu guter Christ. Ne? Dein Glaube ist schon über dem Maßen, ne? Läuft schon über vom Glauben. Dein Kelch, ne? Glaubenskelch, der läuft schon über, das ist schon zu viel. Ne? Ich lese nie in der Bibel sowas. Zum Gegenteil, ich lese immer: Seid eifrig, seid brennend im Geist. Das sind Befehle. Und manchmal gehen diese Befehle mir durch den Kopf. Ich sage: Herr, da steht es geschrieben. Wir sollen eifrig sein, wir sollen brennend sein. Und wenn ich manchmal so mich kalt im Glauben befinde, erinnere ich mich diese Worte. Und wenn wir einen Befehl bekommen von Gott, das könnt ihr gewiss sein. Gott befiehlt uns nicht, dass wir auch nicht tun könnten. Okay? Seid ihr einverstanden? Gott befiehlt uns nicht Sachen, die wir nicht tun können. Und wenn es geschrieben steht, seid brennend im Geist, das heißt, wir können das auch. Wir können es auch. Unseren Glauben ein bisschen mehr Gas geben. Ne? Das Herd von unserem Glaubenstopf auf 3 Stellen, ne? Ich weiß nicht, wie euer Herd aussieht, aber unser ist Nummer 1, 2, 3, ne? 3 ist das Höchste. Wir können das auch. Wenn Gott uns das befiehlt, können wir es auch. Mehr glauben. Halleluja. Paulus hatte diese Erfahrung. Er war brennend für Gott, nur in einer falschen Weise. Er war brennend für Gott. Er wollte die Christen umbringen. Er hat gedacht, mache ich eine große Sache, diese Heretiker, diese Sektierer umzubringen. Mache ich was Gutes für Gott? Hat er gedacht und er hat Briefe verlangt von den hohen Priestern. Er ist hingegangen. Da ist etwas passiert, was er nicht im Leben nie gedacht hätte. Dass dieses Licht erscheint, wo Gott mit ihm redet, wo Jesus mit ihm redet. Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Und dann ist er vom Pferd gefallen. Das war eine starke Erfahrung, die können wir nicht wiederholen. Weil das ist eine Erfahrung, die nur Leute machen können, die auch so wie Paulus waren. Paulus war ein junger Mann, und er war sehr eifrig für Gott. Und Gott hat gesagt, Paulus, gut, dass du so bist. Gut, dass du eifrig bist, nur die Richtung ist ein bisschen falsch. Mit einer bisschen Richtungsänderung kann man diese Energie gut benutzen. Halleluja. Ist er hingefallen und ist dann nach Damaskus gegangen. Jesus hat gesagt, geh nach Damaskus. Und man wird dir sagen, was du tun sollst. Ich habe eines Tages eine Forschung gemacht in der Bibel über das Wort Gebet oder Beten. So nachgelesen, wie viele Leute in der Bibel gebetet haben oder wie sah ihr Gebet aus. Und da bin ich auf dieses Wort gestoßen, das mich sehr beeindruckt hat, weil ich zuerst gedacht habe, immer so gedacht, jahrelang, ja, Ananias ist zu Paulus gegangen, weil Gott irgendwann gesagt hat, okay, jetzt ist gut, 3 Tage lang blind, ne, okay, schon zu viel bestraft, Ananias, geh hin und löst Paulus ab. Aber da war noch ein Detail, da war noch eine Zutat. Da war eine wichtige Zutat, 2 wichtige Zutaten zu dieser Geschichte, die man manchmal so übersieht, man ist zu schnell. Ja, ich sage jetzt, und welche waren die 2? Paulus. Du hast noch ein Detail vergessen. Noch ein Detail, was ich im Auto gesagt hat, was du tun sollst. Ja, siehst du. Paulus geht nach Damaskus und was tut er? Er isst nichts. Er isst nichts. Interessant. Er isst nichts. Er hat diese Erfahrung mit Jesus. Er wird blind und er isst nichts. Diese Erfahrung war so stark. Die hat ihn so niedergemacht oder so, ich weiß nicht wie, aufgewühlt oder so. Er hat nichts gegessen. 3 Tage lang nichts gegessen. Und warum sagt Gott Ananias, geh hin? Ananias sagt, nein, ich will nicht. Ne? Warum soll ich dorthin gehen? Der bringt die Christen um. Gott sagt, weil er betet. Weil er betet. Hätte Paulus nicht gebetet, würde er bis heute blind sein. Weil er betet. Man denkt, okay, Gott würde das sowieso machen. Nein, aber da steht geschrieben, weil er betet. Darum hat Gott Ananias dorthin geschickt. Und 3 Tage lang nichts gegessen. Er hat gefastet und gebetet. Aber Ananias hat für Paulus für verschiedene Gründe gebetet. Nicht nur, dass er jetzt sehen konnte. Noch ein anderer Grund. Wer kennt diesen Grund? Ich suche es gerade hier. Ich möchte es euch beweisen, in welchem Vers das geschrieben steht. Ich habe das gelesen, aber habe es nicht hier in der Bibel unterstrichen. Vers 17, den hatte ich nicht gelesen vorher. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkommst, damit du wieder sehen wirst. Ne? Aber jetzt kommt der zweite Grund, das ist der zweite Gebetsgrund. Und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Der zweite Grund, warum Ananias für Paulus gebetet hat. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Das ist so ein Wort, ne? Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nach 3 Tagen, wo er nicht gegessen hat und 3 Tage lang gebetet. Ich denke, es war letztes Mal, als ich hier gepredigt habe, ich habe gesagt, dass in Jerusalem die Jünger 10 Tage lang gebetet haben, bis der Pfingsttag gekommen ist und der Heilige Geist auf ihnen gefallen ist. Hier hat Paulus 3 Tage lang gefastet und gebetet. Und da hat Ananias für ihn gebetet, dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine wichtige Sache für uns. ist ganz, ganz wichtig. Und beten auch. Ich kann niemand sagen, bete 3 Tage lang und du wirst erfüllt mit Heiligen Geist. Nein. Aber ich sage anders, wenn du für Gott arbeiten willst, wenn du eifrig bist, irgendwann wirst du so eine Begegnung haben, so eine ähnliche, weil es passiert immer anders, weil Gott immer anders tut. Er kopiert sich nicht selber, er braucht es nicht, sich selbst zu kopieren. Gott fehlen nicht die Ideen, Ideen gehen ihm nicht aus. Gott ist immer neu. Bei Gott gibt es keine Langeweile. Amen. Halleluja. Ich hatte eine interessante Erfahrung, vielleicht eine kleine Ähnlichkeit mit der Erfahrung von Paulus. Und zwar, als ich meinen Master in Missiologie gemacht habe, bin ich dann zurück nach Hause und da war eine lange Reise mit dem Bus. Und in Minas Gerais, das ist also ein Bundesland von Brasilien, ist es sehr hügelig und der Bus ging die Bergen runter, so in die Kurven und hoch und immer Kurven, 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 Kurven. Aber die Sonne erschien mich. Ich saß am ersten Platz vorne links, das erste, ganz ans Fenster und habe gesehen, die Sonne strahlt und habe gespürt, das war eine Erfahrung im Heiligen Geist. Das war so eine Art, wo Gott seine Liebe mich offenbart hatte, sozusagen. Ja, ihr könnt das empfinden, wie ihr das wollt. Ich habe so gespürt, durch diesen Sonnenstrahl, in diesem Augenblick, will mir Gott etwas zeigen oder sich offenbaren oder dass ich gestärkt werde durch diese. Und der Bus fährt durch Kurven und geht rauf und runter und die Sonne bleibt stehen. 40 Minuten lang bleibt stehen in derselben Position. Und der Bus geht durch Kurven und hoch und runter und die Sonne bleibt 40 Minuten stehen in derselben Position. Das war so eine Erfahrung, so, ne, mit Gott. Eine Erfahrung, wo ich gespürt habe, Gott in diesem Augenblick zeigt er mir etwas. Das heißt, er sagt mir, ich bin bei dir. Ne? Ich kann das interpretieren, wie ich möchte. Dass Gott sagt, ich bin bei dir, ich bin bei deiner Arbeit oder bei deiner Aufgabe, bei deiner Evangelisationsaufgabe, ich bin bei dir. Das war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich immer geguckt habe, aber der Bus, der macht doch Kurven, warum bleibt die Sonne immer da? Und habe geguckt, der Bus macht so und so und geht durch die Kurve und die Sonne bleibt immer derselben Position, 40 Minuten lang. Ich habe gesagt, das ist komisch, aber das war göttlich, das war eine Erfahrung. Und die kann man nicht sagen, morgen wird es passieren, heute wird es passieren. Nein, das war so eine Sache. Das war ein Beispiel. Andere haben viel, viel interessantere Erfahrungen mit Gott als ich. Ne? Aber darum habe ich auch noch, weiß nicht, 40 Jahre vor mir, ne? Viele Erfahrungen noch zu haben. Ich fühle mich so frisch im Glauben. Ne? Ich fühle, als ich wäre gestern neu geboren. Weil so fühle ich mich, ne? Im Geist. Ich denke immer, die Erfahrungen fangen gerade erst an. Weil man mit Gott, man fühlt sich so jung im Geist. Man denkt, oh, ne? Und das ist nur der Anfang. Halleluja. 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 Ich sage immer Halleluja, ne? Ihr habt das schon gemerkt. Ich sage immer Halleluja, weil einfach die Freude im Herrn. Die Freude im Herrn ist in meinem Herzen. Freut euch im Herrn. Das ist auch so ein Befehl, ne? Freut euch im Herrn. Ich habe gesagt, Herr, aber jetzt ist alles so schlimm, Probleme, unendlich. Aber das Gebot steht da, freut euch. Ne? Aber wie? Ne? Ist ein Gebot, du sollst tun. Ne? Herr, das schaffe ich nicht. Der Herr sagt, ja, wenn du die Probleme mal vergisst, wenn du siehst, dass sogar die Probleme von Gott erlaubt sind. Probleme kommen nicht von Gott, ich sage mal so, weil nur das Gute kommt von Gott. Aber die Probleme sind von Gott erlaubt, dass wir am Ende wachsen. Und darum können wir auch sagen, Gott, ich danke dir, dass du es erlaubst, dass ich Probleme habe. Ich danke es dir, dass du an mich vertraust, dass ich nicht fallen werde. Weil Gott gibt uns keine Probleme, die größer sind, als die wir aushalten. Dann, wenn ganz große Probleme kommen, dann sage ich, Gott, ich danke dir, dass du so sehr an mich vertraust. Du weißt, dass ich nicht fallen werde. Menschen, die keine Probleme haben, ich denke, Gott vertraut sehr wenig an denen, weil er weiß, wenn ich so ein kleines Problem schicke, dann fallen sie gleich um. Ne? Das ist so. Wenn große Probleme kommen, preist noch mehr den Herrn. Weil du weißt, er ist gewiss, dass du stark genug bist. Und du wirst immer stärker. Und du sollst nicht sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir helfen wirst. Nein, Gott, ich danke dir, dass du mir hilfst. Jetzt, ne? Ich danke dir. Ich sage nicht, ich danke dir, dass du bei mir sein wirst. Nein, ich danke dir, dass du bei mir bist. Halleluja. Halleluja. Jederzeit ist Gott mit uns. Wir sollen unser Herz nur öffnen. Ne? Gestern habe ich mit Siegfried gebetet, ne? Was für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Und er hat gesagt, Rolf, ich danke dir, dass du für mich gebetet hast. Ich habe gesagt, ich bete zu wenig. Ich bitte immer den Herrn, Herr, ich will mehr beten. Und wenn ich bete, wenn ich auf die Knie bin und bete, dann kommt der Teufel immer und sagt, du hast so viel zu tun, du hast so viel zu tun. Und das ist ein Kampf. Weil ich weiß, wenn ich bete, wenn ich eine halbe Stunde mehr bete, dann habe ich 4 Stunden dann nur Erfolg. Ich weiß es. Das ist kein Schlüssel für Erfolg. Ich bringe euch nicht was bei, sozusagen. Ja, der Schlüssel zum Erfolg, ne? In 4 Schritten oder so. Wie ein Buch. Nein, aber das ist so. Wenn wir viel beten, wenn wir Gott zeigen, wie sehr er für uns wichtig ist, dass wir mit ihm uns unterhalten, weil Gebet ist nicht Gott anzureden, Gott anzusprechen. Nein, Gebet ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Wenn wir Gott zeigen, wie sehr er für uns wichtig ist, ist er auch bei uns und öffnet unsere Türen, wenn wir arbeiten, in unserer Arbeit, in unserem Alltag, so dass wir merken, dass der Segen kommt, dass wir abends uns hinlegen können und sagen, heute war ein gesegneter Tag, wo alles geklappt hat. Alles, was ich tun wollte, das hat auch funktioniert. Wenn wir morgens alles lassen. Und der Teufel kommt schon morgens und sagt, heute hast du das und zu tun. Er macht uns eine ganze Liste so. Ne? Und ich sage, nein, egal. Ich werde jetzt mal beten. Ich werde jetzt mal die Bibel lesen. Ich werde jetzt mal den Segen Gottes verlangen. Und nachher, wenn Gott mir sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt geh hin und arbeite. Dann gehe ich dann hin und arbeite. Und dann klappt alles. Funktioniert alles. Da habe ich Zeit am Ende noch übrig. Abends. Und denke, heute war ein gesegneter Tag. Halleluja, Halleluja. Lass uns unser geistliches Leben überdenken. Unsere Ziele überdenken. Wir werden nicht Erfolg haben als Prediger oder als Gemeinde oder so und so mit vielen Worten, mit viel Intelligenz. Man kann ein begrenztes Erfolg haben mit diesen Sachen, Intelligenz und so weiter und moderne Methoden oder so. Man kann einen begrenzten Erfolg haben, aber der Erfolg, den Gott gefällt, ist durch Gebet. Ist durch Gebet. Das heißt, dass Gott selber die Sache tut. Wem interessiert es am meisten, dass die Gemeinden wachsen? Gott doch. Gott interessiert es am meisten. Und wer hat doch die meiste Kraft in dieser Welt? Ist Gott. Aber warum arbeitet er dann nicht so viel, wie wir möchten? Weil wir nicht genug Raum für ihn schaffen. Durch das Gebet. In unseren Herzen. Weil unsere Herzen immer in menschlicher Methode ausgerichtet sind. Wenn wir mehr Raum für Gott lassen in unserem Leben, für seine Kraft, wird er alles tun. Trachtet den Reich Gottes nach und alles andere wird euch gegeben sein. Wenn wir Erfolg für die Gemeinde, für sein Werk wollen, lasst unser Herz öffnen für Gott selber, für ihn. Dass wir, ich sage es immer, Gebet ist nicht Gott anzusprechen. Ich habe eine Zeit lang in meinem Leben falsch gebetet. Immer ne, so eine Art Liste, die ich Gott vorgelesen habe. Aber das ist doch eine Beleidigung, wenn ihr euer Kind so ankommt mit einer Liste und liest, Papa, ich will das und das. Ne? Dann denkt ihr, oh, ein kleines Kind, ne? Ein kleines Kind, der weiß noch nicht, wie man mit Eltern redet. Aber wenn mein 20-jähriger Sohn da ankommt, ne, und sich alles aufgeschrieben hat, was er mir sagen will, dann denke ich, oh, das ist ein großes Problem. Ich muss ihn klar machen, ich bin kein Amazon oder wie, wo man die Sachen bestellt, so auf Liste. Ne? Gott ist unser Vater, mit dem sollen wir uns unterhalten. Und nur seine Gegenwart zu spüren, das ist doch das Beste, das ist doch da die Höhe. Seine Herrlichkeit zu spüren, das ist doch die Höhe. Und dann brauchen wir nichts mehr zu sagen, dann gehen uns die Worte aus, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Amen. Amen. Halleluja.
Halleluja, Halleluja. Und dann werden wir so viel Kraft haben. Wir denken, wir werden explodieren. Ne? Wir denken, wir explodieren. Und so herrlich ist, wenn wir diese Grenze überschreiten. Halleluja. Halleluja. Gott hat Ananias bewegt und hat gesagt, Ananias, du musst zu Paulus gehen. Du musst zu ihm gehen. Warum? Weil er hat eine Vision gehabt. Er hat dich schon gesehen. Warum musst du dorthin gehen? Er hatte diese Vision schon gehabt. Du hast keine Chance, du musst dahin gehen. Und wenn wir beten, ne, das ist keine Formel, aber ich sage mal so, 3 Tage lang gefastet und gebetet und Gott uns Sachen offenbart, dann werden die Sachen auch passieren. Gott wird die Sache so bewegen. Gott hat keine Chance an Ananias gegeben. Er hat gesagt, du musst jetzt, weil er hat schon die Vision schon gehabt. Jetzt muss es passieren. Wenn Gott uns Sachen zeigt, dann passieren diese Sachen auch. Wir müssen nur, dann ist es schon in Gottes Hände. Und ich sage manche Leute, die fragen mir, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich sage, bete so lange, bis Gott es dir zeigt, was du zu tun hast. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß, du musst deine Beziehung zu Gott verändern. Wenn du nicht hörst, wenn du Gott nicht hörst, musst du diese Beziehung verändern. Aber wie höre ich Gott? Da gibt es verschiedene Wege, wie Gott uns anspricht. Zuerst das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Ich habe vor ein paar Tagen eine Person evangelisieren, einen Mann evangelisieren wollen. Ich habe gesagt, lass uns heute Abend die Bibel lesen. Und dann hat er gesagt, ein paar Tage später hat er gesagt, nein, abends kann ich nicht mehr die Bibel lesen, weil ich bin so aufgewühlt. Ich kann nicht schlafen. Da habe ich gebetet, habe gesagt, wie Herr kann er nicht schlafen, wenn er die Bibel liest? Dann hat der Herr mir gezeigt. Weil es ist ein Problem von vielen Leuten, die lesen die Bibel und die fangen an zu denken. Der Teufel, ne, fängt an, stellt ihnen viele Fragen im Kopf rein. Aber wie kann das sein? Aber wie? Das verstehe ich nicht. Nein, aber das ist nicht möglich. Die Bibel ist von A bis Z, von der ersten Seite bis der letzten Seite voller Wunder. Von der ersten Seite bis zur letzten voller Wunder. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir müssten die Wunder von der Bibel entfernen. Ne? Dann müssen wir die ganze Bibel entfernen, doch Seite für Seite, Zeile für Zeile. Weil die Bibel ist doch ein Buch, das spricht von, was Gott getan hat. Und Gott tut immer Neues, Gott tut immer wunderbare Sachen. Er handelt mit den Leuten immer in einer verschiedenen Weise, aber immer in einer übernatürlichen Weise. Aber für Gott ist es natürlich. In der Natur Gottes ist das natürlich, für unsere Natur ist es übernatürlich. Dann gibt es Leute, die immer die Bibel lesen und sagen, nein, das kann ich nicht glauben, nein, das geht nicht, nein, das kann nicht sein. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, dass manche Pastoren in Nordamerika, die von Freigemeinden, in Nordamerika gibt es diesen Unterschied nicht, aber ich sage nur, dass wir das besser verstehen, ne? Dass die gar nicht an Gott glauben, die für Wissenschaftler das gesagt haben. Die Wissenschaftler sagen nicht den Namen von denen, aber die haben das Wissenschaftler gesagt, ich arbeite als Pastor, aber ich glaube gar nicht an Gott. Manche Pastoren oder viele sogar. Und so wie ich die Pastoren kennengelernt habe, als ich noch lutherischer Pastor war, denke ich, das muss stimmen, das muss stimmen. Und eine Bekannte von mir in Deutschland hat gesagt, dass ihr ein lutherischer Pastor, ein evangelischer Pastor hier in Deutschland, ihr ganz offen gesagt hat, für mich ist das einfach ein Job. Und wo liegt das Problem? Das Problem liegt einfach in der Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Die Bibel zu lesen verlangt von uns, dass wir es anders lesen als andere Bücher. Andere Bücher müssen wir verstehen. Die Bibel müssen wir auch verstehen. Aber wir können sie nicht verstehen. Wir sind dazu nicht fähig. Wir sind von Natur aus nicht fähig, die Bibel zu verstehen. Warum? Weil die geistlichen Sachen sind nur durch Geistliche zu verstehen. Nur durch den Beistand vom Heiligen Geist können wir die Bibel verstehen. Wir müssen uns zuerst bekehren, wir müssen uns öffnen für den Heiligen Geist. Wir müssen bitten, Herr, zeig mir, Herr, erklär es mir. Und nur danach können wir überhaupt ein paar Teilchen verstehen. Ich sage mal ein paar Teilchen, warum? Gott zeigt uns nicht die Bedeutung von der ganzen Bibel in einem Tag. Er zeigt mir jeden Tag etwas Neues. Und das ist so, jeden Tag kommt so dieser Aha-Effekt in mein Leben. Jeden Tag. Aha, heute habe ich was verstanden. Morgen ist auch. Übermorgen auch. Gestern auch. Jeden Tag. Das ist toll. Jeden Tag. Oh, das habe ich nicht verstanden. Bis heute noch nicht. Bin schon 23 Jahre gläubig, aber jeden Tag. Oh, das hatte ich noch nicht.
Jeden Tag. Halleluja. Weil der Heilige Geist, er öffnet unsere Augen jeden Tag für etwas Neues. So arbeitet er. Er ist unser Lehrer. Ich verstehe nicht die Bibel, weil ich die lese und dann hier mein Computer hier im Kopf, die Chips, ne, sozusagen, das prozessieren und sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Viele Leute sagen, warum liest du die Bibel? Ich habe schon einen Arbeitskollegen gehabt, der hat gesagt, aber warum liest du die Bibel? Hast du die noch nie durchgelesen? Ich habe gesagt, aber natürlich habe ich die schon ein paar Mal von 1. Mose bis Offenbarung gelesen. Ein paar Mal, aber warum liest du die dann jeden Tag? Natürlich, weil ich die nicht verstanden habe am ersten Mal und auch am zweiten Mal nicht und am dritten Mal auch nicht. Ganz. Jedes Mal ein bisschen. Jedes Mal, so wie der Heilige Geist Lust hat, es mir zu erklären. Ja? Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Eines muss ich euch sagen. Dass Paulus, er war ein Pharisäer und Pharisäer waren sowas, ich sage es euch, erschreckt euch nicht, wenn ich das sage. Paulus war ein Pharisäer und die Pharisäer waren sowas wie heute die Pietisten. Ich war auch aufgewachsen, bin auch aufgewachsen in einer pietistischen Familie, eine pietistische Familie. Leute, die die Bibel ganz ernst genommen haben und alles richtig tun wollten. Alles richtig. So waren die Pharisäer. Viel die Bibel gelesen und immer alles richtig tun wollen. Aber den Pharisäern hat nur eines gefehlt. Diese Erfahrung mit Jesus. Wo Paulus, er ist vom Pferd gefallen. Und so ähnlich muss es uns passieren. Wir müssen aufzuhören, immer zu denken, ja, ich lese die Bibel und tue alles so ganz richtig, was die Bibel mir zeigt und so. Das ist eine interessante Voraussetzung. Okay, dass wir die Bibel kennen, dass wir ein Ziel haben, alles richtig zu tun, das ist eine Voraussetzung. Okay. Aber wenn diese Erfahrung nicht kommt, wo Jesus uns vom Pferd wirft, jetzt im übertragenen Sinn, Jesus uns nicht trifft, wenn Jesus nicht uns den Teppich unter den Füßen zieht, dass wir hinfallen, dass wir merken, dass alles, wo wir uns gehalten haben, nicht so stimmt, nicht so richtig ist, dass uns etwas fehlt, dass die Buchstabe wichtig ist, natürlich. Buchstabe ist wichtig, aber was steht geschrieben? Die Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Buchstabe ist wichtig. Jesus selber war ein Lehrer, hat immer gelehrt, wohin er hingegangen ist, hat immer gelehrt. Aber die Buchstabe ohne den Geist macht von uns Pharisäern, Heuchlern. Ich habe viele Leute getroffen, die immer sagen, ja, ich werde nie ein perfekter Christ sein. Heute bin ich geschockt von solchen Ideen. Weil nachdem man Christus in sein Herz, Jesus in sein Herz hat und den Heiligen Geist und den Willen zu gehorchen, ist man ein perfekter Christ. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keine perfekte Gemeinde. Ich sage, es gibt es. Ja, es gibt perfekte Gemeinden. Waren die Gemeinden im Neuen Testament nicht perfekte Gemeinden? Hatten die keine Probleme? Die waren perfekte Gemeinde. Die waren die Gemeinde, so wie Jesus sie gebaut hat. So wie der Heilige Geist durch die Apostel sie gebaut hat. Aber hatten sie keine Probleme? Ja, die hatten Probleme. Aber die Probleme sind Teil von der Arbeit Gottes. Die Probleme sind ein Werkzeug in der Hand Gottes, uns zu verbessern. Das Weizen vom Spreu zu trennen. Die wahren Christen von den Fälschlichen zu trennen, zum Beispiel. Aber es gibt viele andere Gründe, dass wir, ich könnte hier eine große Liste machen von Sachen, wofür die Probleme gut sind. Dass wir am Ende immer stärker rauskommen. Ich könnte eine große Liste machen, aber Probleme sind natürlich, die sind Teil. Und Leute, die Angst haben vor Problemen, die haben ein Problem. Die haben ein Problem. Weil ich sage, Probleme sind da, gelöst zu werden. Amen. Die sind da, gelöst zu werden. Wenn wir Angst haben, wenn ich sage, ich gehe in keine Gemeinde, die Probleme hat, dann haben wir ein Problem. Ich gehe nicht in Gemeinde, wo Menschen sind, die Sünder sind. Oder wo Menschen sind, die nicht bekehrt sind. Ich gehe in solche Gemeinden nicht. Solche Menschen haben Probleme. Solche Menschen. Weil in jeder Gemeinde sind wir alle Leute hier aufs Fleisch und Blut. Wir sind alle aufs Fleisch und Blut und haben Probleme. Gott sei Dank, Halleluja. Weil dann können wir die Kraft Gottes bekommen, diese Probleme zu lösen. Wenn wir keine Probleme hätten, bräuchten wir gar nicht die Kraft Gottes. Bräuchten wir die Erleuchtung des Heiligen Geistes nicht. Wir würden schon im Himmel leben.
So wie viele sich den Himmel vorstellen, weil ich sage euch, ein Problem im Himmel werden auch Probleme sein, vielleicht. Vielleicht, ich sage mal so, es wird viel interessanter sein, als wie viele Leute sich es vorstellen. Ich finde das christliche Leben sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Aber ich bin gewiss, dass im Himmel viel interessanter sein wird. Und nicht, weil wir in Ewigkeit immer da in weißen Westen rumlaufen und immer singend, ne, den ganzen Tag und am Ende des Tages, oh, heute war so langweilig, noch 1000 Lieder gesungen, ein ganzes Liederbuch durch und so, alles schon auswendig, weil 1000 Jahre immer dasselbe gemacht haben. Es wird so nicht sein. Es wird viel, viel interessanter sein, auch als auf dieser Erde. Und ich kann es auch euch biblisch beweisen. Leben mit Gott ist interessant. Ist interessant, weil er uns Kraft und Weisheit schenkt, zu überwinden. Und wie können wir überwinden, wo kein Kampf ist? Wir können eine Wand voller Trophäen haben, die wir im Laden um die Ecke gekauft haben. Aber dann, wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn von den Trophäen? Wohinter kein Kampf steht. Die Sportler, die viele Trophäen haben, weil sie gekämpft haben, okay, und gewonnen haben. Jedes Trophäe hat eine Geschichte. Aber wenn wir da im Trophäenladen reinspazieren und kaufen, ne? Ich will ein ganz großes, so wie in der Formel 1, ne? Für mich. Ne? Aber ich habe nie ein Auto gefahren. Ne? Was ist der Sinn? Und so im christlichen Leben, wo ist der Sinn? Dass wir die Kraft Gottes haben und so weiter, aber nie gekämpft haben. Ne? Wo ist der Sinn? Lass uns Kämpfer für Gott sein. Lass uns Mut haben. Gott freut sich nicht, wenn wir Weicheier sind. Gott freut sich nicht. Gott will kämpferische Christen. Leute, die diese Kraft in Anspruch nehmen. Die Kraft ist da. Wir brauchen nie versagen. Wir brauchen es nicht. Weil wir die Kraft, die größte Kraft haben. Aber wir haben schon versagt, wenn wir von Anfang an sagen, oh, ich will diesen Kampf nicht antreten, ich will das nicht, oh, große Probleme, oh, ich bleib lieber zu Hause. Dann haben wir schon verloren. Und Gott gefällt es nicht. Halleluja, 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 Halleluja. Interessanterweise steht da, geschrieben im Vers 16, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da steht nicht geschrieben, wie viel er siegen wird, wie viel er Glück haben, wie viel Glück wird er haben will, wird. Da steht nicht so, wie viel er leiden will. Sind wir bereit, für Gott sogar zu leiden? Durch diese Kämpfe, ne? Wenn ein Soldat kämpft, geht manchmal ein Bein ab oder ich weiß nicht was, ne? Ist nur ein Beispiel, ne? Ist nicht toll, Krieg ist nicht toll, ist wirklich hässlich, aber hier ist ein Beispiel für uns, die geistliche Kämpfe. Manchmal werden wir verletzt, angegriffen und Gott erlaubt es sogar. Paulus hatte ein Dorn im Fleisch. Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Weil manchmal sind die Erfahrungen, die Gott uns schenkt, so herrlich und so groß, dass sogar manchmal so der Hochmut ein bisschen raufkommt, ne? Man denkt, oh, ich bin ein guter Prediger, ne? Ich bin noch ein großer Evangelist. Und dann sagt Gott, so, jetzt brauche ich ein Dorn in dein Fleisch mal zu stecken, ne? Dass du ein bisschen runterkommst, ne? Paulus hat so vieles für Gott getan und hat die meiste Zeit im Gefängnis. Und viele würden sagen, oh, der Arme, der war so lange im Gefängnis, was konnte er für Gott tun? Und so sagen auch viele Leute heute, was kann ich für Gott tun? Ich kann doch nichts tun, ich bin doch ein einfacher Mitglied einer Gemeinde, was kann ich für Gott tun? Aber wenn wir sehen, im Vergleich von allen Aposteln hat Paulus das meiste, das größte Ergebnis, langfristig das größte Ergebnis. Und warum? Eigentlich, weil er immer im Gefängnis war. Weil dann er hatte keine andere Wahl, als Briefe zu schreiben. Ne? Keine andere Wahl im Gefängnis, was soll ich tun? Briefe schreiben. Wenn er da nicht gewesen wäre, hätte die Briefe nicht geschrieben, einfach gepredigt und so, und wir hätten heute gar nicht gewusst, wer er eigentlich war. Paulus, wer war das? Ne? Wissen wir nicht. Nein, er hat Briefe geschrieben. Was kannst du für Jesus tun? Es gilt diese Antwort nicht. Ich kann nichts. Ne? Paulus hat Briefe geschrieben. Okay, und diese Briefe, die lesen wir jeden Tag. 2000 Jahre lang. Du kannst manchmal eine Sache tun, du denkst, pff, das ist eine letzte Lösung. Viel besser wäre etwas anderes. Aber vielleicht ist genau das, was vielen Menschen beeinflussen kann. Man weiß nicht. Ne? Wir können immer etwas für Gott tun. Und Gott stellt uns in die Lage.
Brauchst dich nicht so große Sorgen machen. Brauchst nur sagen, Gott, ich will für dich arbeiten. Öffne die Türen. Und ich bin gewiss, heute noch geht eine kleine Tür auf. Ich sage eine kleine, ganz bewusst. Weil Gott, er ist so gnädig. Er macht uns nicht am ersten Tag, wo wir uns bekehrt haben, eine große Tür auf. Weil er weiß, wir würden uns am nächsten Tag sofort, würden wir hinfallen. Ne? Wenn jemand sich heute bekehrt und morgen schon so ein bekannter Prediger wird, ist wahrscheinlich am dritten Tag schon hingefallen. Gott öffnet dir eine kleine Tür, aber du musst dann diese Tür durchgehen und nicht sagen, ach, mich ist so klein. Was soll ich damit? Ne? Das tun, ne? Eine kranke Frau zu besuchen oder so, das ist zu wenig. Nein, Gott, ich will etwas Großes für dich machen. Ne? Gott öffnet dir eine kleine Tür. Und wenn du dann deine Treue beweist, öffnet dir eine ein bisschen größere. Und so, durch deine Treue, öffnet dir Gott immer größere Türen. Immer mehr, das kann ich sagen. Und wenn du dann mal Angst hast, oh nein, diese Tür ist zu groß, dann sag, okay, jetzt warten wir ein bisschen. Ne? Ein paar Monate oder so, dass ich dir eine nächste Tür öffne. Und dann weinen viele, oh, warum öffnet mir Gott keine Türen? Warum öffnet mir Gott keine Türen? Aber du musst auch reingehen. Du musst auch, du sagst, aber das schaffe ich nicht. Ne? Dann hast du schon Gott schon beleidigt. Weil wenn dir Gott eine Tür öffnet, weil er weiß, dass du es schaffst. Weil du es schaffst. Er weiß, du schaffst es. Aber viele sagen, nein, ich schaffe es nicht. Ein ganz schrecklicher Beispiel ist, als Israel in das verheißene Land reingehen sollte. Ne? Und die 12 Boote sind zurückgekommen und 10 haben gesagt, wir schaffen es nicht. Die sind so groß, sie sind wie Riesen und wir sind wie Heuschrecken vor denen. Ne? Nein, das schaffen wir nicht. Und das ganze Volk, oh, wir schaffen das nicht. Gott hat uns hierher gebracht, um umzukommen in der Wüste und so weiter. Aber am nächsten Tag haben alle die Hand auf den Kopf gelegt und gesagt, nein, Gott hat es versprochen, Gott ist bei uns, der hat uns schon so viele Siege gegeben, jetzt werden wir siegen. Gott hat gesagt, nein, jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Was habt ihr gestern getan? Hat gesagt, dass ich euch hierher gebracht habe, um zu sterben in der Wüste und so weiter. Nein. Jetzt müsst ihr jetzt ein paar Monate warten. Das waren 40 Jahre, bis die nächste Tür aufgeht. Und Josua war einer von denen, die festblieben und haben gesagt, nein, wir schaffen es. Wir kommen rein. Und Josua, nach den 40 Jahren, war der Leiter vom Volk, hat Moses dann die Leitung bekommen, als Moses gestorben ist. Josua war einer von den zwei, diese zwei, Josua und Kaleb, die waren die zwei, die zurückgekommen sind, haben gesagt, okay, die sind groß, okay, wir sind wie Heuschrecken, okay, aber kein Problem, wenn Gott mit uns ist, treten wir Riesen. Aber ich so groß, egal, Gott ist größer, Gott hat es versprochen. Und wenn Gott uns etwas zeigt, dann ist es ab diesem Moment sein Interesse, dass die Sache passiert, weil sonst steht er als ein Lügner da. Amen. Wenn Gott dir etwas gezeigt hat, dann greif es an. Tu es. Schau, guck nicht zur Seite und sag, oh, Gott hat der Schwester eine Aufgabe gegeben, Kranken zu besuchen. Oh, das wäre auch etwas für mich. Nein, tu das nicht. Du musst selber gucken, was Gott dir zeigt. Dir persönlich. Gott ist kein Vervielfältiger. Gott ist kein Kopiergerät. Gott hat tolle Sachen, ganz neue Sachen für dich. Aber geh rein. Geh nur rein und sag nie, denke nie, ich bin nicht fähig. Wenn Gott dir etwas zeigt, Augen zu, Kopf durch und die Wand wird nicht mehr sein. Und der Teufel sagt, dein Kopf wird platt sein. Und Gott sagt, Augen zu und durch, die Wand. Und wenn Gott es dir sagt, dann nimmt Gott eine Wand weg, wo eine Wand ist, macht Gott davon eine Tür. Amen. Halleluja, so ist es. Ich bedanke mich für die Gelegenheit. Im Namen Jesu.